Vater unser im Himmel, das ist unser Predigttext heute und es kann sein, dass wenn du diese Worte hörst, Vater unser im Himmel, dass schon du gleich mit einsteigst und dieses Gebet mitsprichst. In anderen Kontexten ist das so, sobald du diese Worte sprichst, weil das so von klein auf beigebracht worden ist, dann ist das sozusagen automatisch der Reflex bei Menschen, dass sie anfangen, dieses Gebet mitzusprechen, weil das in unserem christlichen Abendland in Deutschland ja über Jahrzehnte, Jahrhunderte in den Kirchen und Gemeinden immer wieder auch seinen Platz hat. Das Vater unser im Himmel. Und darüber möchten wir heute reden und ich gebe sofort zu, dass ich nicht würdig bin oder nicht in der Lage bin, dieses Gebet einzuleiten, weil, wie wir vorhin auch in der Anmoderation gehört haben, in der Not zeigt sich ein echtes Gebet. Und Gott sei Dank leben wir in einem Reichtum, in einem Luxus, gerade wir als Familie. Wir haben jeden Tag genug zu essen. Wir haben Kleidung, wir haben warme Zimmer, wir haben Arbeitsstelle, Familie, wir haben das, was der Mensch braucht zum Leben und das nicht wenig. Da bleibt immer mal wieder am Teller was übrig, nicht alles wird gegessen, wird weggeschmissen. Da hat man die Auswahl, was man kauft in den Geschäften. Von daher gehe ich mit einem Respekt an diese Predigt, an diesen Text und will sagen, wahrscheinlich gibt es Menschen hier, die anders darüber reden würden. Die würden sagen, David, du hast überhaupt keine Ahnung. Du hast überhaupt keine Ahnung, was das bedeutet. Und auch wenn wir in Notsituationen anders beten, lehrt Jesus die Jünger dieses Gebet, obwohl sie nicht in einer Notsituation sind. Von daher haben wir beides. Auf der einen Seite die Erkenntnis, in Notsituationen beten, werden wir schon beten können, sofern wir den Vater im Himmel kennen. Und auf der anderen Seite haben wir die Theorie, die die Jünger auch erlebt haben. Und wenn wir den Text, den Bibeltext heute im Matthäus-Evangelium finden, gibt es eine gleiche, ähnliche Situation im Lukas-Evangelium. Das will ich nochmal an den Anfang stellen. Diesen Abschnitt in Lukas 11, Vers 1, also der Vers vor dem Vater unser, wie Jesus ihn im Lukas-Evangelium lehrt, da steht nämlich, und es geschah, als er, Jesus Christus, an einem Ort war und betete, da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten. Und dann jetzt wichtig, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Vielleicht war Jesus wieder nach einem herausfordernden Tag mit viel Dienst und Heilung und Predigt und Seelsorge und Lehre, war er so erschöpft oder so ausgepresst wie eine Zitrone, dass er zum Vater ging, also an einem einsamen Ort und betete. Und die Jünger folgten ihm immer wieder und sie beobachteten jetzt diesen Moment, wo Jesus, und wir wissen nicht, wie seine Haltung war, aber dass er, und ich glaube, das war das Entscheidende bei diesem einen Jünger, der jetzt gleich nachfragt, er sieht den Meister beten und wahrscheinlich hat er in seinem Ausdruck, in Jesu Ausdruck gemerkt, das ist so intensiv, das ist etwas Besonderes, das möchte ich auch. Also ihr kennt das alle, Menschen, die beten und mit Gedanken ganz woanders sind, da denkst du, okay, das ist Gewohnheit vor dem Essen. Segne Vater diese Speise und zu Kraft und diese Preise. Amen. Rup, runtergebetet, damit das Essen jetzt endlich zu sich genommen werden kann. Oder so mancher, der das Vater unser runterleiert und du fragst dich, hast du eigentlich mal so ein bisschen auch darüber nachgedacht, was du gerade gebetet hast? Und ich glaube, bei Jesus gab es nicht ein unnötiges Gebet, also nicht ein auswendig gelerntes Gebet, wo er sozusagen aus Gewohnheit oder Tradition dieses Gebet runtergeleiert hat. Jedes seiner Gebete war vom tiefsten Herzen, von daher gibt es da nicht die Schablone, sondern jedes Gebet war anders. Aber der Jünger, der Jesus hier beobachtete, der hat gesehen, Jesus hat auf der einen Seite es nicht nötig zu beten. Wofür denn? Er ist doch Gott. Und auf der anderen Seite tut er das mit einer Intensität aus tiefstem Herzen, wo der Jünger beeindruckt ist und sagt, ich will es auch, bring es mir bitte bei. Und wenn ich eben in dem Kurzbericht die Gemeindegründungssituation in Euskirchen geschildert habe, merkt ihr, wenn man von null beginnt als Familie, kann man nicht alles selber machen, man braucht Mitarbeiter. Und wir haben diesen Satz für uns formuliert, in meinem Hause mache ich meinen Nächsten zum Jünger, der dann in seinem Zuhause seinen Nächsten zum Jünger macht. Aus diesem Missionsauftrag Jesu, der gesagt hat, mache zu Jünger. Und als er gesagt hat, mache zu Jüngern, konnte er das aussprechen, weil er das vorbildlich selber gemacht hat. Er hat die Jünger vorbereitet auf diesen Tag, wo er Himmel, also Erde verlassen würde und in den Himmel gehen würde, sodass die Jünger imstande sind, jetzt selber Gemeinde zu gründen. Er hat es selbst vorgemacht, wie viele Jahre? Etwa 3 Jahre, so kann man das zurückverfolgen. Wir wissen nicht, warum er 30 Jahre erstmal nicht seinen öffentlichen Dienst hatte. Vielleicht hat er 30 Jahre erstmal sich hineingelebt in die Menschheit, um zu kontextualisieren und zu verstehen, wie sind Menschen gestrickt, welche Nöte haben sie, welche Ängste haben sie, was brauchen sie und so weiter. Er hat 30 Jahre gelebt unter den Menschen und dann hat er sich 3 Jahre genommen, um die Jünger zu Jüngern zu machen. Und ich vermute mal, dass wenn er 4 Jahre nehmen würde, wäre es schon destruktiv, also es würde kontraproduktiv sein. Also es braucht irgendwann mal einen Zeitpunkt, wo man dann ja, die Jünger selber machen lässt. Sonst machen die nie das eigenständig. Man muss sie vorbereiten, damit sie dann selbstständig dann an die Arbeit gehen, wie in unserer Ausbildung, ja heute auch, viele 3 Jahre eine Ausbildung machen, weil dann müssen die auch selber arbeiten, nicht immer das vorgekaut zu bekommen. Und in diesen 3 Jahren ist eine der Lektionen auch das Gebet. Ja, Jesus bringt es ihnen bei. Und das ist nicht nur so, wie viele das kennen aus dem Schulunterricht, dass man gelangweilt in den Reihen sitzt und denkt, oh nee, jetzt kommt die Lektion Gebet. Nee, es war bei Jesu Schüler so, einer von denen beobachtet Jesus und nimmt ihn wahr als einen leidenschaftlichen Beter. Von daher, wenn wir als gläubige Christen, als Jünger oder Jüngerinnen, wenn wir da versuchen, ein Gebetsleben zu leben, wie die Bibel es lehrt, dann brauchen wir natürlich die Theorie, aber wir brauchen auch jemanden, der uns das vormacht, der betet und du in dem Gebet spürst, er meint es von Herzen. Deswegen meine Bitte an die, die schon länger im Glauben sind, also schon 3 Jahre im Glauben sind, das ist schon lange, betet laut. Nicht nur wegen euch, wegen der Schüler, der Jünger, die ihr zu Jünger macht, damit sie das hören. Was betest du? Was ist für dich denn wichtig, würdig zu beten? Betet laut, damit andere lernen zu beten. Das ist doch oft so, ja, dass wenn jemand etwas tut, dann schaut man dem anderen zu, wie er es macht und dann macht man es auch in der Weise, wie es der Lehrer getan hat. Und der Jünger, der beobachtet also Jesus, wie er betet und sagt, Herr, lehre uns beten. Und ich hoffe, dass wir alle in dieser Einstellung auch hier sind, Herr, nicht David, Jesus, Herr, lehre uns beten. Wie soll ich beten? Dadurch, dass viele zum Glauben gekommen sind bei uns in der Gemeinde Euskirchen, komme ich immer wieder an diesen Punkt, wo ich herausgefordert bin, es zu lehren, zu beten. Ich werde direkt gefragt, David, wie betet man eigentlich? Jetzt könnte ich Ihnen das Vaterunser ausdrucken auf einen Zettel und sagen, hier, lern es auswendig und dann weißt du, wie es geht. Und ihr spürt, das kann es nicht sein. Und mit Sicherheit hat Jesus das auch nicht so gemeint. Ja, wenn er ihnen jetzt das Vaterunser beibringt. Aber denkt nicht nur an euch selbst, denkt nicht nur an dich selbst, wenn du jetzt lernst zu beten. Denke auch an den Jünger, den du zum Jünger machst. Was soll er lernen? Und um überhaupt zu lernen, wie man betet, mach es vor. Nicht schauspielerisch, an den Ecken öffentlichen Plätzen, wie das dann die Pharisäer und Schriftgelehrten gemacht haben, ja, mit so einer frommen Haltung, sondern wenn es echt ist, dann mach es, sodass jemand anders dich dabei erwischt. Und der Nachsatz, wie auch Johannes seine Jünger lehrte, zeigt uns, dass die Rabbiner oder die Lehrer der damaligen Zeit um Jesus herum, und dazu gehörte auch der Johannes, der hatte selber Jünger, die haben das Beten beigebracht. Hat dir jemand das Beten beigebracht? Wenn das noch nicht so aktiv passiert ist, übrigens, wir machen ja nicht nur Jünger im Gemeindehaus oder im Kontext der Gemeinde, sondern direkt in den Familien. Ich empfehle und bitte euch, liebe Eltern, betet laut zu Hause täglich. Denn da spüren das die Kinder und hören es die Kinder, ob es ehrlich ist oder auswendig gelernt ist, ob es von Herzen kommt oder nur eine Tradition ist. Wenn es von Herzen kommt, werden sie etwas es später hoffentlich von Herzen auch machen. Wenn es nur Tradition ist, werden sie später es lassen, weil sie nicht überzeugt sind, das zu tun. Oder sie sind so gewissenhaft, dass sie sagen, naja, das muss man, das gehört sich so, man macht es so. Von daher, dieses Gebet ist etwas, was wir schon auch gelehrt bekommen, aber gleichzeitig auch vorgelebt bekommen. Und das ist Jüngerschaft. Du lehrst und lebst vor. Immer wie beim Fahrrad, es hat Pedale auf beiden Seiten. Du brauchst beide, um vorwärts zu kommen. Du musst es lehren und tun, lehren und tun, lehren und tun. Und dann wird jemand sagen, okay, ich habe das verstanden vom Kopf her und vom Herzen habe ich es überzeugt, bin ich überzeugt worden, weil mein Lehrer es lehrt und tut. Und Jesus ist sozusagen das Beispiel für uns, der das lehrt und tut. Und jetzt kommen wir zu dem Text aus Matthäus, also diese Zeile, die wir heute als Predigttext vorliegen haben und beginnen eine Serie. Also heute ist nur der Beginn und dann wird praktisch Zeile für Zeile dieses tiefgründige Gebet entfaltet. Und wir haben hier diesen Vers 9a, müsste man sagen, Vers 9a als Predigttext vorliegen in Matthäus Kapitel 6. Und wer so das Matthäus-Evangelium mal gelesen hat, wird auch feststellen, okay, das ist ein Buch adressiert an Juden der damaligen Zeit. Und da fällt es auf, dass dieser Satz, dieses Gebet eingebettet ist in der ersten Predigt, die Jesus gehalten hat, der Bergpredigt. Und Jesus hat ganz am Anfang seines öffentlichen Dienstes der jüdischen Bevölkerung, hier sind nicht nur die Jünger, die ihm zuhören, sondern viele, viele Menschen, die diese Predigt hören, versucht er deutlich zu machen, dass die christliche oder die christliche Religion in Anführungsstrichen nicht ein Einhalten der Gebote ist, wie das vielleicht missverstanden wird aus dem Alten Testament oder sind die Gesetze und die muss man alle befolgen, sondern das geht immer ums Herz. Mose hat euch gesagt, ihr sollt nicht die Ehe brechen. Ich sage euch, wer schon jemand eine Frau gesehen hat und sie begehrt hat, der hat im Herzen schon, im Herzen. Also es geht immer ums Herz, er hat im Herzen die Ehe gebrochen. Ja, man hat euch gesagt, du sollst nicht töten, ich aber sage euch, wer schon ein Fluchwort auf jemanden sagt, jemanden beschimpft, der hat jemanden schon gemordet. Das kommt von Herzen. Also muss dieses Gebet auch etwas sein, was von Herzen kommt. Und da in dieser Predigt beginnt Jesus oder lehrt Jesus auch das Vaterunser, dieses Gebet. Er lehrt praktisch den Willen Gottes und dazu gehört auch das Beten. Muss dir vorstellen, Jesus hat ja 30 Jahre beobachtet die Menschen. Er hat die Ausbildung gemacht bei seinem Vater als Zimmermann. Er hat die Menschen erlebt, gesehen und er wusste, irgendwann mal wird er seine Berufung ausleben. Der Sohn Gottes kommt auf diese Erde. Jesus Christus ist der Messias. Alle haben auf ihn gewartet. Weihnachten liegt ja nicht weit zurück. Wir haben Weihnachten gefeiert. Der Moment, wo die Engel dann ausgerufen haben, wir verkündigen euch große Freude, denn euch ist heute der Retter, der Heiland geboren. Jetzt ist er da in der Krippe geboren. Und dann passiert 30 Jahre erstmal nichts. Die Leute denken, naja, jetzt ist der Retter da. Und was haben wir jetzt von ihm? Der macht da seine Zimmermann-Ausbildung und ist ein Jugendlicher, wie alle anderen auch, der macht nichts. Man hört nichts von ihm, der predigt nicht. Und Jesus hat 30 Jahre beobachtet, die Menschen. Ganz genau, diese Gesetzlichkeit der Juden hat er ganz genau beobachtet. Und er wusste, also diese 30 Jahre lang hat er praktisch diese Bergpredigt vorbereitet. Ja, wie lange bereitet man eine Predigt vor? 30 Jahre. Dann kannst du in deinem Leben 3 Predigten halten. Aber jeder Satz hat die Schärfe, die 30 Jahre Gewicht hat. Ja, also die Klarheit. Und Jesus wusste, wenn er jetzt die Bühne dieser Erde betritt und predigt, er wird den Menschen das Vaterunser, das Gebet beibringen, weil er hat wahrscheinlich viel, viel, viel Falsches gehört, was unter dem Begriff Beten, Gebet gefallen ist, in diesem Kontext, wo er lebte. Und da lasst uns Jesus eine Chance geben, zu uns zu reden. Stell dir mal vor, wie alt bist du? Ich bin 36 Jahre. 36 Jahre ist ziemlich viel verkehrt gelaufen in Sachen Gebet. Gib Jesus die Chance, dass er sagt, hör mal, das ist Gebet. Hier haben wir die Möglichkeit, darauf zu achten, was Jesus darunter meint. Und er sagt, betet ihr nun so, Doppelpunkt, unser Vater. Martin Luther hat das ja so übersetzt, wie das dann in den Kirchen aufgenommen wurde, Vater unser, ist egal, wie rum, unser Vater, Vater unser, nur tief drin in der Gewohnheit ist dieses Vater unser. Hier in der Elberfelder Übersetzung steht unser Vater, im Griechischen steht erst Vater, dann unser, aber egal. Unser Vater, worum geht es Jesus hier bei dieser ersten Einführung ins Gebet? Er will erstmal sagen, Gebet ist nie nur eine persönliche Geschichte zwischen mir und Gott, sondern etwas, was wir gemeinschaftlich tun. Vater unser. So mancher meint, rechtgläubig zu sein, weil er ja ein persönliches Gebetsleben hat und diese persönliche Beziehung zu Gott hat und dieses persönliche, merkt ihr, wie individualistisch wir geprägt sind von unserer individualistischen Kultur, in der wir leben, in dieser westlichen Welt, wo alles individualistisch läuft. Mach für dich deinen Glauben, lebe für dich deine Religion, wenn es dir hilft, schön, ich mach mein Ding, jeder macht so sein Ding. Als wir angefangen haben mit diesen Zellgruppen und angefangen haben, dort nach diesem Bibelgespräch zu beten, in der Weise, wie der Herr uns gelehrt hat, also zusammen. Ich glaube, da ist ganz viel Kraft drin. Ja, warum Gebetsgemeinschaften? Warum in kleinen Gruppen beten? Weil Jesus uns das gelehrt hat, diesen Plural, unser Vater, unser. Und da kommen wir zu diesem Begriff Vater, wo ich bitte, jetzt ganz genau hinzuhören, was Jesus Christus unter Vater meint. Wenn ich jetzt nur diese Zeile lesen würde und nur über Vater reden würde, diesen Begriff Vater, wir würden alle diesen Begriff so füllen, wie wir unseren eigenen Vater erlebt haben. Das ist ganz natürlich so. Und jeder hat von uns ein unterschiedliches Bild von seinem irdischen, persönlichen, biologischen Vater. Und wenn du das Wort Vater hörst, wirst du das ist ein Containerbegriff, du wirst in diesen Begriff das hineinlegen, was du an Vaterschaft erlebt hast in deinem Leben. Von daher muss das gebrochen werden, um neu gefüllt zu werden durch das Wort. Wenn du also die Bibel liest, und das empfehle ich, und ich bitte, dass man die Bibel regelmäßig liest, dann hat Gott die Möglichkeit, diesen Begriff Vater zu füllen mit dem, woher alle Vaterschaft kommt, und zwar von dem Vater im Himmel. Und da möchte ich eine weiterführende Stelle mit euch durchsprechen, um deutlich zu machen, was meint Jesus, wenn er uns lehrt zu beten, Vater unser. Was meint er damit? Und es gibt eine Bibelstelle aus dem Römerbrief, Kapitel 8, Vers 32. Man könnte Stunden über diesen Begriff Vater sprechen. Lasst mich nur einen Aspekt auswählen, um dann deutlich zu machen, mit welchem Vater wir es hier zu tun haben. Und zwar Römer Kapitel 8, Vers 32, da lehrt der Apostel Paulus die Christen in Rom, Und er beschreibt das Evangelium in 11 Kapiteln, also sehr ausführlich und wieder messerscharf, sehr klar. Und ein Aspekt, das sagt viel über den Vater, möchte ich mal rausgreifen. Römer 8, Vers 32, da steht er, also der Vater, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Okay, ich lese noch einmal. Er, der Vater, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Und da merkt ihr diesen Bezug. Ein Vers vor unserem Predigttext, vor dem Vater unser im Matthäusevangelium 6, Vers 8, da steht, da sagt Jesus, seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn darum bittet. Noch einmal, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Und jetzt ist hier unsere Verlinkung zu Römer 8, wo Paulus sagt, wenn er seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles andere geben? Also der Vater weiß, was wir brauchen. Und das ist ein wichtiger Erkenntnis, wenn man überhaupt anfängt zu beten, dass man weiß, mit wem habe ich es da zu tun. Also der Vater, der weiß, was wir brauchen, bevor wir überhaupt es aussprechen. Dann können wir ja sagen, wofür sollten wir dann überhaupt noch beten, wenn er weiß, was wir benötigen. Aber dazu komme ich gleich, ja, zur praktischen Umsetzung, zur theologischen Einordnung. Das ist für Jesus klar, welcher Vater das ist. Und ich bin mir sicher, während er predigt, merkt er kann diesen Menschen nur ein bisschen erklären von dem, wie der Vater wirklich ist. In seinem Herzen hat er den Vater. Der ist ja der Sohn vom Vater. Er hat ja die Ewigkeit mit dem Vater schon verbracht vorher, bevor er zur Erde gekommen ist. Es gab ja keinen Anfang. Diese Liebe zu seinem Vater, die haben wir ja nur ansatzweise hier. Wir können uns das nicht vorstellen, wie sehr die Liebe zum Vater ist. Und jetzt spricht er von seinem Vater und er sieht wahrscheinlich in den Augen der Menschen, dass die überhaupt das nicht verstehen können, wie groß dieser Vater ist. Aber für Jesus ist klar, dieser Vater, der weiß, was wir brauchen. Bevor wir ihn darum bitten, er weiß es schon. Er weiß es schon. Und das werde ich jetzt hier gleich mit dem Römer 8-Text veranschaulichen, verdeutlichen, warum das so wichtig ist. Wenn wir beten, dass wir wissen, dieser Vater, der weiß es schon, was wir brauchen. Also noch einmal, er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, und hier ist der Apostel Paulus so ein ganz starker Lehrer, er versucht zu argumentieren in einer ganz scharfen Logik. Also, er schließt, das ist sozusagen die Erst-Recht-Logik. Ja, manche argumentieren so mit dieser Erst-Recht-Logik. Also wenn mein Nachbar mir ein Auto geliehen hat, dann wird er mir doch erst recht eine Milchpackung leihen. Ist nachvollziehbar, ja, diese Art und Weise, wie man argumentiert. Oder wenn es verboten ist, zu zweit auf dem Fahrrad zu sitzen, dann erst recht zu dritt. Ja, das ist nachvollziehbar. Und der Apostel Paulus, er bringt diese Argumentation. Also wenn der Vater seinen Sohn, Jesus Christus, nicht verschont hat, wird er dann nicht erst recht uns mit seinem Sohn auch alles andere geben? Und das braucht noch ein bisschen Vertiefung. Wir denken an das Beispiel für die, die dann die Bibel schon mal gelesen haben, schon lange im Glauben sind, an Abraham. Abraham hatte diesen ganz schweren Moment, wo er bereit war, seinen Sohn zu opfern. Also die Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn können wir nur ansatzweise verstehen, wenn wir Beispiele haben. Und Gott sei Dank gibt es das Beispiel mit Abraham und Isaak, wo Gott seinen Glauben geprüft hat und er so weit ging, dass irgendwann sein Sohn Isaak da auf dem Altar lag und das war alles vorbereitet jetzt für das Feuer, für das Messer, dass dieser Sohn geopfert werden würde. Mein Sohn, als ich ihm diese Geschichte erzählt habe, der 8-jährige Sohn Moses von mir, der betete nachher beim Zubettgehen: Herr Jesus, wenn du meinem Papa auch sagst, er soll mich opfern, schenk ihm auch den Mut, das zu tun. Versteht ihr, was ich sagen will? Also für die unter uns, die so ein bisschen die Liebe geschmeckt haben, was es bedeutet, geliebt zu sein und zu lieben, und wenn es hart auf hart kommt. Also wenn hier geht es nicht mehr darum, irgendwie jemand nett zu sein, sondern zu brechen, kaputt zu gehen. Von der Liebe, die man nicht mehr beschreiben kann. Ja, wo der Vater seinen Sohn da sieht und bereit ist, reinzustechen. Und in dem Moment er aufgehalten wird und Gott sagt, okay, brauchst nicht, ich hab's gesehen. Und dann ist er ein Widder und der legt sich dann, er wird dann geopfert. Nach diesem Ereignis von Abraham, glaubt mir, alle anderen Glaubensprüfungen, die danach kommen, die waren Peanuts, das war Kleinigkeit, das waren diese Prüfung, die war die härteste. Und das war ja Gott sei Dank so, dass er nicht reingestochen hat. Aber wer hat reingestochen? Seinen Sohn, seinen geliebten Sohn, der Vater im Himmel, der ja noch mehr als Abraham seinen Sohn liebte, der nicht ein Widder hatte als Ersatz. Er musste reinstechen in seinen Sohn, um uns zu erlösen. Und das hat er nicht einfach so emotionslos gemacht, so oder am Kreuz, tot. Ich versuche zu erklären, welchen Schmerz der Vater durchlebt hat, als sein Sohn am Kreuz hing. Sein eigener Sohn. Und dann gibt es ja in der Bibel, wenn man dann aufmerksam liest, die Hinweise, Judas hat den Jesus verraten, er ist schuld am Tod Jesu, Herodes wollte ihn weghaben, er ist schuld, Pilatus hat es dann letztlich doch befürwortet, die jüdische Bevölkerung wollte Jesus weghaben, nein, die Heiden, wir alle, unsere Sünden haben Jesus ans Kreuz gebracht. Und wenn man genau hinschaut, nicht Judas, nicht Herodes, nicht Pilatus, nicht die Juden, nicht die Heiden, nicht wir, der Vater selbst hat seinen Sohn, ja, geopfert. So, wenn er seinen Sohn nicht verschont hat, das ist die Argumentation von Paulus, wenn er diesen schweren Weg gegangen ist, um uns von A nach B zu bringen, von uns von der Verlorenheit in die Beziehung zu ihm, in die Nähe zu ihm zu bringen. Wenn er diesen Weg gegangen ist, meint ihr, dass er uns dann auf halber Strecke fallen lassen wird? Also wenn er seinen Sohn nicht verschont hat, Jesus Christus, wird er uns dann nicht mit diesem Opfer, das er gebracht hat, nicht alles andere geben? Weil alles andere, was er uns dann gibt, ist nur Peanuts, ist Kleinigkeit. Er hat doch das schon gegeben. Alles andere ist doch nicht der Rede wert. Also die Versorgung, die Führung durch unser Leben, den Schutz, die Geborgenheit, all das, was er uns gibt an Segnungen, das ist im Vergleich zu dem, was er gab, klein. Und für Paulus ist, Paulus hat sich wahrscheinlich mal hingesetzt, alleine da, vielleicht auf dem Berg oder in seinem Büro oder irgend so einen Moment, wo er ganz Stille hatte und hat darüber nachgesinnt, was ist am Kreuz eigentlich passiert? Und ihm war klar, wenn der Vater seinen Sohn nicht verschont hat, wie wichtig bin ich dann für den Vater, wie wertvoll, da wird er mich doch nicht fallen lassen. Und jetzt nochmal zum Vater unser. Wenn Jesus sagt, hey, wenn du beten möchtest, fang an mit diesem Wort Vater unser. Und denk mal, und pausier mal und denk mal darüber nach, was das bedeutet. Nur derjenige, der das verstanden hat mit dem Kreuzestod Jesu, der wird das Gebet wirklich von Herzen sprechen können. Ihr kennt das vielleicht, es gibt viele religiöse Menschen in unserem Land, die wollen über Gott reden, aber nicht über Jesus. Die sagen, okay, Gott, mit dem komme ich zurecht, aber wofür Jesus? Wenn wir nicht Jesus vor Augen haben, haben wir ein falsches Gottesbild, Vaterbild. Dann beten wir einen anderen Vater an. Die beten ständig zum Vater, zum Gott und so weiter, aber den Jesus brauchen wir nicht. Jetzt stell dir mal vor, wie es dem Vater geht, wenn wir so darüber denken. Der wird denken, warte mal, du betest gerade zu mir und trittst mein Opfer, also das, was mir das Herz zerfetzt hat, das trittst du mit Füßen, das ist dir egal? Warte mal, ich hab an Golgatha gelitten, du kannst dir das viel vorstellen, du kommst jetzt zu mir und meinst, ich soll dein Gebet erhören, drehst aber meinem Sohn den Rücken zu? Geh. Und der Zorn wird noch größer des Vaters. Merkt ihr, wie unser Gebet zum Vater direkt mit dem Kreuzestod Jesu verknüpft ist? Und wenn nicht, beten wir einen anderen Gott an oder wir beleidigen den Gott, den Vater im Himmel. Aber wenn wir auf das Kreuz blicken und dann sagen, Vater, wegen mir hast du deinen Sohn geopfert? Du hast reingestochen, weil du mich wolltest? Alles andere, worum ich dich jetzt bitte, ich schäme mich überhaupt, es zu beten. Vater, das hast du für mich getan. Ihr Lieben, deswegen dieser Vers aus Römer 8, um deutlich zu machen, es hat ein ganz großes Gewicht, dieses Vater, wenn wir das im ganzen Bild sehen. Und das soll meine Botschaft sein, heute Morgen. Das ist die Predigt heute zu diesem Vater unser im Himmel. Jedes Mal also, wenn du vorhast zu beten und Sorge trägst für dein Leben, und ich nehme mal als Beispiel jetzt die Corona-Sorge. Die Sorge, infiziert zu werden, die Sorge, soll ich mich impfen lassen oder nicht, die Sorge, werde ich noch an meinen Arbeitsplatz haben, wenn ich dann nicht mich impfen lasse, die Sorge um Geld, wenn ich jetzt im Restaurant arbeite und meine Arbeit nicht nachgehen kann. Ich weiß nicht, welche Situationen gerade vorherrschen, aber wenn da eine Sorge ist, wenn du beten möchtest für das Versorgen, dass Gott dir hilft jetzt in dieser und beisteht, schau ans Kreuz. Schau mal aufs Kreuz. Und denk mal darüber nach, hey, wenn er seinen Sohn nicht verschont hat, meinst du, er wird dich da hängen lassen mit dieser Sorge in Bezug auf Corona? Meinst du, der wird dann einfach dich übersehen bei deiner Not bezüglich Arbeitsplatz, bezüglich Finanzen, bezüglich Gesundheit? An sich könntest du anfangen, wenn du da die Sorge hast, nachts vielleicht, du kannst nicht schlafen, zu sagen, Vater unser, du siehst alles und du liebst mich. Und schau aufs Kreuz, denk darüber nach, was Jesus für dich getan hat und was das dem Vater kostete. Und dann darfst du wissen, er wird sich um jedes kleinste Detail deines Lebens kümmern. Er wird dich an keiner einzigen Stelle aus den Augen verlieren. Er wird alles, wirklich alles, jedes einzige Detail wird er so wunderbar führen, sodass du ihn noch preisen wirst. Das sage ich vor dem Hintergrund, dass wir nicht wussten, wie wird das werden in Euskirchen mit der Gemeinde, wie wird das sein? Wie werden die Kinder, werden die auf schiefe Bahn geraten, wenn die keine Kinderstunde, keine Jugendstunde haben? Werden wir überhaupt eine Bekehrung erleben? Wie wird das alles werden? Bei all diesen Fragen zu erkennen, Herr, du hast wunderbar, wunderbar hast du versorgt. Du warst uns gnädig. Und das an jedem einzelnen Tag. Abschließend mit diesem einen Beispiel. Ihr kennt das vielleicht, ich habe das erlebt mit unseren Kindern. Wir haben ja 3 Söhne, eine Tochter und die 3 Jungs, als wir noch in Haiger waren in dieser Gemeinde mit vielen Gottesdienstbesuchern sonntags, dann standen wir im Foyer, das war ein größerer Raum. Und ich war im Gespräch mit den Geschwistern aus der Gemeinde und meine Kinder sind rumgerannt durch dieses Foyer und die hatten dann sozusagen nur Bäume vor sich, also Beine, ja, Menschen. Die waren ja klein und sind dann da so rumgelaufen. Und dann meinten die irgendwann mal den Papa gefunden haben, weil da jemand war mit einer schwarzen Hose. und umklammerten, einer der Kinder umklammerte dann das Bein und meinte, geborgen zu sein bei dem Vater. Und er schaute hoch, löste sich und dachte, oh, peinlich, das ist nicht mein Vater. An wem hältst du fest? An wem hältst du fest? Schau mal hoch, schau mal zum Kreuz und erkenne, ob du am richtigen Bein hängst oder am falschen. Wenn du an Geld hängst, an dem Impfstoff hängst, an deine Verwandtschaft hängst, an irgendeinem anderen Bein hängst und du meinst, das gibt dir gerade Sicherheit, schau nach oben, schau zum Kreuz und erkenne an, dass du ein falsches Bein umklammerst. Löse deine Hände und lauf zu Jesus und halt dich an seinem Bein fest. Und noch schöner, nicht du hältst an ihm fest, er hält an dir fest. Er nimmt dich nämlich an sein Herz. Und er trägt dich durchs Leben. Gott segne dich beim Nachdenken. Amen.